Immuntherapie gegen Krebs, der Podcast der IOZK-Stiftung.
Wenn der Verdacht auf Krebs im Raum steht, beginnt für viele Patientinnen und Patienten eine Phase voller Unsicherheit. Die Diagnostik ist ein zentraler Bestandteil jeder Krebstherapie. Lieber Dr. Stücker, wie wird Krebs eigentlich diagnostiziert? Welche Verfahren gehören zum Standard und welche neuen Ansätze kommen hinzu?
Ja, die erste Situation ist, dass der Patient irgendeine Veränderung bei sich bemerkt. Und das klinische Bild ist eigentlich das erste Signal, dem man nachgehen muss. Man könnte ja auch sagen, nein, wir machen mal direkt eine Blutabnahme und gucken danach, ob da irgendwelche Tumormarker sind. Aber man muss wissen, Tumore können Tumormarker machen, müssen das aber nicht. Und deswegen ist das keine sichere Sache. Also die Hauptsache steht erstmal die Bildgebung und dann kann man spezifische Marker abfragen, die zum Beispiel dann Tumormarker sein können. Zusätzlich gibt es heute auch noch Möglichkeiten, dass man noch genauer was diagnostizieren kann. Und das ist auch möglich mit so einem neuen Verfahren, zum Beispiel mit einer Liquidbiopsie. Da wird aus dem Blut werden zellfreie DNA-Fragmente untersucht, aber da werden wir später nochmal genauer drauf eingehen.
Und genau diese Entwicklung bzw. diesen neuen Ansatz möchten wir heute genauer beleuchten. Ich begrüße unseren heutigen Gast, Dr. Simon von Ameln. Er ist Biologe mit Schwerpunkt Molekulardiagnostik und Humangenetik. Am IOZK entwickelt und etabliert er Liquid Biopsy-basierte Verfahren, um genetische Tumorinformationen für Therapieentscheidungen nutzbar zu machen. Herr Dr. von Ameln, wenn man hört Krebsdiagnostik über eine Blutprobe, was genau passiert dabei eigentlich?
Also bei der Liquid Biopsy oder zu Deutsch der Flüssigbiopsie, hat man die Möglichkeit, Tumorbestandteile direkt aus einer Blutprobe nachzuweisen. Die Blutprobe wäre die Standardflüssigkeit, es können aber auch andere Körperflüssigkeiten untersucht werden.
Herr Dr. von Ameln, woher stammen denn eigentlich diese Tumorinformationen im Blut? Woher kommen die?
Es ist im Prinzip so, dass gesunde Zellen, aber eben auch Tumorzellen absterben. Und es ist so, dass wenn diese Tumorzelle dann zerfällt in ihre Bestandteile, dass zumindest ein Anteil davon auch in die Blutbahn gelangt. Das kann unter Umständen die ganze Tumorzelle sein. Es können aber auch eben Bestandteile sein wie die DNA der Tumorzelle, auch der RNA oder auch von kleinen Bläschen, die nennen wir extrazelluläre Vesikel. All diese Bestandteile gelangen ins Blut von der Tumorzelle, aber eben auch von vielen gesunden Körperzellen, insbesondere den Blutzellen natürlich. Also das heißt, ich habe da eine große Menge an Zellbestandteilen. All diese kann man prinzipiell über die Liquid Biopsy untersuchen. Was aber hauptsächlich untersucht wird und wo wir die beste Evidenz haben, dass das ein geeignetes Untersuchungsmaterial ist, das ist die DNA, die vom Tumor stammt.
Und was unterscheidet diese Liquid Biopsy von der klassischen Gewebebiopsie?
Also die Gewebebiopsie ist nach wie vor eine Art Goldstandard, dass nach einer OP Tumorgewebe entnommen wird und entsprechend untersucht wird. In dem Fall reden wir hier von einer Untersuchung durch Sequenzierung.
In der Regel nimmt man eine Biopsie, das heißt, man nimmt mit einem ganz feinen Instrument, einer Nadel, Gewebsteile und untersucht dann diese Zellen. Das ist dann die Gewebebiopsie. In der Liquidbiopsie haben wir den Gesamtteil der Veränderungen, den so ein Tumor initiieren kann. Wir haben eine holistischere Sicht auf die Situation im Vergleich zu einer Gewebebiopsie. Man muss wissen, Tumore, also solide Tumore, sind nicht gleich und im Tumor selbst sind auch nicht überall die gleichen Tumorzellen. Der Tumor ist sehr heterogen, so nennt man das, wenn der unterschiedlich ist. Deswegen habe ich immer nur eine begrenzte Aussage von dieser Diagnostik, aber die natürlich ganz wichtig ist und die Grundlage ist für eine Entscheidung, für eine Therapie.
Kann ich denn durch das Blut andere Informationen herauslesen wie durch das Gewebe?
Ja, man kriegt zusätzliche Informationen, weil die Tumorzellen ja jeden Tag bestimmte Substanzen und Zellen gehen kaputt und die tauchen alle im Blut auf. Und diese Sachen kann man mittels der Liquidbiopsie, wie Herr Dr. von Ameln eben schon erzählt hat, heraussuchen und diagnostizieren.
Welche Vorteile hat dieses Verfahren für Patientinnen und Patienten?
Je mehr Informationen man bekommt, je spezifischer kann man eine Therapie daran ausrichten. wenn zum Beispiel bestimmte Veränderungen im Tumorgewebe zu finden sind, wofür man dann gezielt eine Therapie hat, die nennt man dann Target-Therapien, dann kann man ein Medikament aussuchen, was genau auf diese Zellveränderung wirkt, und damit kann man dann einen Einfluss auf das Tumorwachstum nehmen. Das ist aber nur möglich, wenn man genau molekularbiologisch detektieren kann.
Ist es auch ein Vorteil, dass die Liquid Biopsy ja quasi wiederholt durchgeführt werden kann, immer wieder auch ohne starken Eingriff für den Patienten?
Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Als man mit den ganzen Untersuchungen anfing, kam man auf die Idee, wir untersuchen einmal den Tumor, dann wissen wir Bescheid. Und dann können wir immer wieder darauf zurückgreifen. Aber heute ist es ganz selbstverständlich, dass das Tumorgeschehen ein dynamisches Geschehen ist. Besonders wenn wir jetzt eine Therapie nutzen, die die Zellen im Wachstum hemmen, dann wird der Tumor sich unter dieser Therapie wieder verändern. Und jetzt könnte man natürlich wieder eine Biopsie machen und den Tumor anpicken, aber viel eleganter ist es, wir nehmen eine Blutprobe und gucken, was hat sich jetzt an der zellfreien DNA verändert. Und deswegen ist eine Liquid-Biopsie im Laufe einer Therapie natürlich eine sehr elegante Möglichkeit, auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
Was ich gerade gerne noch ergänzen würde, ist, wir haben natürlich auch die Situation, dass wir eigentlich einen Patienten behandelt haben und wir gar nicht wissen, ist da überhaupt noch Tumorgeschehen im Patienten vorhanden nach einer Therapie? Wie gut ist der wirklich der Tumor unter Kontrolle? Und da muss man sagen, dass die Liquid Biopsy die Möglichkeit gibt, sehr, sehr früh zu erkennen, ob ein Patient möglicherweise ein Rezidiv entwickelt oder nicht. Und das ist, kann man wirklich sagen, heute so sensitiv, dass man oft Monate früher über diese Untersuchung ein Rezidiv erkennen kann im Vergleich zum Beispiel zu bildgebenden Verfahren. Und das ist natürlich auch ein großer Zeitvorteil, dass man nicht wartet, bis ich etwas in der Bildgebung sehen kann, sondern schon zu so einem frühen Zeitpunkt Molekularstrukturen idealerweise erkennen kann, die man dann auch dann therapeutisch angreifen kann.
Wie sicher sind solche Aussagen?
Die Methode ist sehr sensitiv mittlerweile, also das hat sich natürlich auch über die letzten Jahre stark verbessert, aber es gibt auch noch technische Limitationen. Wir können gut Veränderungen nachweisen, wo, ich sag mal, kleine Veränderungen in den DNA-Punktmutationen sehr gut nachgewiesen werden, aber es gibt auch sehr komplexe Veränderungen in der DNA, strukturelle Veränderungen, Fusionen. Da ist es technisch möglich, aber noch etwas herausfordernd, aber auch das wird immer besser werden.
Warum ist eigentlich jeder Tumor genetisch unterschiedlich?
Ja, jeder Mensch ist einmalig. Jeder Tumor ist einmalig. Und die Tumorzellen oder die Tumorfragmente unterscheiden sich dann manchmal in der Anzahl von Molekularstrukturen von gesunden Zellen. Es kommt vor, dass so Strukturen in gesunden Zellen vorkommen. Nur der Tumor produziert auf einmal viel mehr von diesen Strukturen, was dann auffällig ist. Und da ein Tumor sich immer wieder neu anpasst, haben wir natürlich eine unvorstellbare Möglichkeit von Veränderungen.
Ja, jeder Tumor ist anders. Dennoch gibt es natürlich so Hotspot-Bereiche. Also es gibt natürlich Gene, die eher von Mutationen betroffen werden. Und das ist auch teilweise etwas typisch für eine Tumorerkrankung. Also zum Beispiel Darmkrebs finden sich häufig Mutationen in anderen Genen, als das zum Beispiel bei Brustkrebs der Fall ist. Das variiert schon. Da sprechen wir von Hotspot-Mutationen. Und das macht es auch möglich, Medikamente zu entwickeln. So gibt es schon zum Beispiel bei Brustkrebs ein Gen, das häufiger mutiert ist. Das ist das ESR1-Gen. Und wenn man zum Beispiel in diesem Gen eine Veränderung findet, die dieses Gen überaktiviert, dann ist klar, jetzt muss man diese Therapie umstellen. Eine Resistenz ist entstanden und hat dann die Möglichkeit, ein neues Medikament zu geben.
Lieber Dr. von Ameln, kann man denn mit der Liquid Biopsy erkennen, ob eine Therapie wirkt, und lassen sich darüber auch Resistenzen feststellen?
Ja, man kann auch verfolgen, ob eine Therapie wirkt. Das ist die große Stärke der Liquid Biopsy, weil wir es natürlich wiederholt machen können. Wenn wir jetzt beispielsweise in der initialen Liquid Biopsy eine Molekularstruktur identifizieren, für die es ein spezifisches Medikament gibt, dann würde der Patient dieses Medikament auch verschrieben bekommen. Und dann wäre es absolut sinnvoll, dann nach einem gewissen Zeitraum diese Untersuchung auch zu wiederholen. Also zum einen zu sehen, liegen wir hier richtig, dass wir dem Patienten das Medikament gegeben haben. Was wir sehen könnten, ist, dass dann der Anteil der Mutation dieses speziellen Gens heruntergeht. Sie fragten nach den Resistenzen, dass eben aufgrund der Gabe eines Medikamentes der Tumor wieder versucht, einen neuen Weg zu finden. Das ist nun mal leider die Natur des Tumors und so können wir auch dann sehen, okay, der Tumor hat eine neue Resistenz entwickelt, das Medikament wirkt jetzt leider nicht mehr, wir müssen uns was Neues überlegen.
Eine ganz praktische Frage zwischendurch. Kann man die Flüssigbiopsie eigentlich überall machen lassen oder geht das nur in einem ganz bestimmten Labor?
Die Blutabnahme kann man natürlich überall machen lassen. Diese Flüssigkeitsprobe muss dann in ein Speziallabor gebracht werden. Dort wird es aufbereitet. Da kann Herr Dr. von Amel erzählen, wie dieser Prozess abläuft.
Ja, also der Prozess läuft so ab, dass wir eben aus der Blutprobe die zellfreie DNA zunächst isolieren. Das heißt, wir wollen nicht die DNA der Blutzellen haben, sondern wir wollen die freie DNA, die im Blut schwimmt und die von Tumorzellen stammt, die isolieren wir zunächst und bereiten das auf. Ganz wichtig ist, wir konzentrieren uns auf Gene, die bekanntermaßen in Tumoren verändert sind und für die es auch idealerweise schon Medikamente gibt, die eben genau diese gezielten Veränderungen angreifen können. Und die Technik, mit der das letzten Endes untersucht wird, ist, wir müssen die DNA sequenzieren. Auch da ist die Entwicklung unglaublich vorangeschritten. Also mittlerweile kann man viele Proben innerhalb von 24 Stunden sehr, sehr tief sequenzieren. Das heißt, wir müssen viele Moleküle sequenzieren, weil wir ja eben dieses eine DNA-Molekül vom Tumor in der Gesamtheit der DNA finden wollen. Und das ist das, was es auch so herausfordernd macht, diese Untersuchung.
Dazu gibt es auch dann entsprechende Computerprogramme.
Ja, auch das ist natürlich eine Herausforderung, die Bioinformatik. Mit diesen Daten muss man arbeiten können. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. In der Tat gibt es da Programme.
Diese Programme eignen sich ja wunderbar für die Möglichkeiten, die wir heute in der KI haben, weil es auch viele wiederkehrende Situationen sind, die aber auf der Grundlage von einer riesigen Datenmenge beruhen. Und dafür sind die neuen Möglichkeiten, die wir heute haben, wie gemacht.
Die Technologie dahinter heißt Next Generation Sequencing. Man hat Jahre gebraucht, um einmal das menschliche Genom entschlüsseln zu können. Es hat Milliarden gekostet und das kann man heute an einem Nachmittag machen für $1,000. Das ist die Entwicklung, die dahinter steckt und die uns auch in der Onkologie, in der Diagnostik sehr weiterhilft.
Dr. Stücke, nochmal ein Blick auf die klinische Perspektive. Wie relevant sind nun diese Informationen für Ihre Therapieentscheidung beziehungsweise gibt es auch Grenzen?
Grenzen gibt es immer. Und wir müssen immer schön demütig sein. Wir können natürlich immer mehr machen, aber Krebs ist immer noch der König der Krankheiten. Und wir kommen immer näher ran, wir können immer besser etwas machen. Einen sehr, sehr guten Fortschritt hat man in der Hämato-Onkologie. Das sind Veränderungen von Blutzellen wie Leukämien und so. Und wenn wir da ganz genau eine Molekularstruktur, die Veränderung finden, ist es möglich, dafür ein Medikament zu nutzen und die Tumorzelle kann sich nicht mehr weiter entwickeln. Und die bleibt auch so. Bei den soliden Tumoren, das sind die Tumore, die im Gewebe wachsen, da haben wir eine riesige Zahl von unterschiedlichen Tumorzellen. Und das ist immer noch das Problem bei den hämato-onkologischen Neoplasien, also bei den Leukämien. Da verändert sich eine Tumorzelle, aber die hat überhaupt gar keinen Druck, sich nochmal verändern zu müssen. Der geht's doch ganz gut. Die fließt im Blut herum, kriegt da genug Nährstoffe, kann sich auch immer weiter vermehren und nichts stört sie. Aber diese eine Zelle, wenn man da die Molekularstruktur rausfindet, warum die verändert ist, kann man die wunderbar angehen. Und das will man auch gerne in die soliden Tumore ziehen. Aber wie ich es ja gerade sagte, die Heterogenität dieser Tumorzellen sind eigentlich die Grenzen dieser Möglichkeiten.
Ich danke hier den Experten. Die Liquid Biopsy zeigt also, wie stark sich die Krebsdiagnostik verändert, hin zu einer dynamischen, individuellen Betrachtung der Erkrankung und des Therapieverlaufs. Vielen Dank für die interessanten und lehrreichen Einblicke. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.
Den Podcast finden Sie auf alle gängigen Podcast-Plattformen. Für Fragen, Anmerkungen und alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf iozk-stiftung.org und iozk.de. Immuntherapie gegen Krebs, der Podcast der IOZK-Stiftung.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.